Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 449.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Vor der Presse als vor dem Richter.
Ich habe nur noch Angst, vor Richter vor allem. Wenn Sie jetzt was schreiben, ich bin die Dumme im Heim.
Betreuung unerwünscht.
Ich habe nur noch Angst.
Der Kampf um Selbstbestimmung im Alter. Ein Feature von Egon Koch.
Was wollen Sie denn schreiben?
Legen Sie erstmal ab. Wir setzen uns erstmal in Ruhe.
Seit September 2015 lebt Frau T. in Lüneburg in einem Seniorenheim. Völlig unerwartet meldet sich im Frühjahr 2016 die Justiz bei ihr. Sie bekommt Post vom Betreuungsgericht, erzählt ihre Tochter Theresa.
Das hat die Ursache, dass mein Bruder meiner Mutter, die ist 83 Jahre alt, der will er einen amtlichen Betreuer geben, weil er der Meinung ist, tja, warum wissen wir selber nicht? Mein Bruder hat am 22. Februar letzten Jahres dem Amtsgericht geschrieben, dass er für meine Mutter eine Betreuung wünscht. Ich sei nicht in der Lage, das zu tun.
Dem vierseitigen Brief an das Amtsgericht Lüneburg hängt Herr T. den handschriftlich ausgefüllten Vordruck an, Anregung zur Einrichtung einer Betreuung. Auf dem Formular trägt er handschriftlich Namen und Adresse seiner Mutter ein und kreuzt unter 15 möglichen 4 Aufgabenkreise an, die für seine Mutter bei der Betreuung eingerichtet werden sollen.
Vermögenssorge, Wohnungsangelegenheiten, Entgegennahme, Anhalten und Öffnen der Post, Rechts-, Antrags- und Behördenangelegenheiten.
Weiter unten steht auf dem Formblatt unter Punkt D geschrieben:
Betroffene ist nicht mehr in der Lage, insoweit für sich zu sorgen, weil sie dement ist.
Mein Bruder sagt immer, sie ist dement und sie muss vor mir geschützt werden.
Ich bin aber nicht dement. Nirgendwo steht, dass ich dement bin.
Durchblutungsstörung
habe ich. Ich habe nicht gewusst, dass ich so einen Sohn habe. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe ihm nur alles gegeben, alles, was ich da bezahlt habe und so. Und dann macht er sowas noch gegen mich. Wir wissen doch nicht, warum, oder?
Der Betreuungsrechtsexperte Professor Dr. Volker Thieler.
Also das ist eine Situation, die überhaupt nicht meiner Sache von der Justiz überhaupt nicht gesehen wird, weil sie auch zu wenig transparent ist.
Das Problem ist auch, dass jeder eine Betreuung anregen kann. Also ich habe auch viele Fälle gehabt, wo der böse Nachbar, mit dem es Streit gab, dann die Betreuung angeregt hat. Also man schwebt dann in gewissem Alter eben in der Gefahr, dass für einen die Betreuung angeregt wird, obwohl die gar nicht erforderlich ist. Und die Anregung kann jeder stellen, auch anonym.
Rechtsanwältin Magdalena Gediger arbeitet in der Kanzlei von Professor Dr. Thieler in München im Bereich Betreuungsrecht. Seit 1992 existiert das Betreuungsrecht in Deutschland. Es gehört im Bereich des bürgerlichen Rechts zum Zivilrecht, zum Familienrecht.
Das haben wir häufig, dass innerhalb der Familie Geschwister aus welchen Gründen auch immer dann trotzdem die Betreuung anregen, obwohl eine wirksame Vollmacht und ein eindeutiger Wille des Betroffenen klar ist. Und welche Motive er damit verfolgt, kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall ist hier der Wille der Mutter zu berücksichtigen, die eindeutig keine Betreuung will.
Paragraf 1896 BGB, Voraussetzungen 1a. Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden.
Ja, was kann ich da für einen Willen durchsetzen, zum Beispiel? Mich fragt doch keiner, Betreuer oder nicht, mich fragt doch kein Mensch, wem soll ich denn das sagen? Aber ich hab sie ja.
Betreuer ist was anderes, Mama. Betreuer ist jemand, der ist fremd. Und mein Bruder möchte halt, dass meine Mutter von jemand Fremdem betreut wird. Er möchte es selber nicht machen, aber er möchte auch nicht, dass ich es mache.
Nach so einer Anregung bekommt man dann gleich einen Brief, entweder von der Betreuungsstelle oder direkt vom Gericht, dass für einen geprüft werden soll, ob die Betreuung angeordnet werden soll.
Am 29. April letzten Jahres, mein Geburtstag auch noch dazu, bekomme ich einen Brief vom Betreuungsgericht. Da steht drin, dass meine Mutter sich von einer Psychiaterin untersuchen lassen soll zur Frage der Betreuerbestellung und zur Frage, ob sie am 9. Februar geschäftsfähig war.
Vom 9. Februar 2016 stammt die notariell beglaubigte Vorsorgevollmacht, in der Frau T. ihre Tochter Theresa als Bevollmächtigte einsetzt. Bereits auf der ersten Seite vermerkt der Notar, er habe sich im langen Gespräch von der vollen Geschäftsfähigkeit von Frau T. überzeugt. Die jedoch hinterfragt das Gericht.
Paragraf 1896 BGB, Voraussetzungen. 1. Kann ein Volljähriger aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer.
Volker Thiele.
Früher gab es die Entmündigung. Entmündigung war, da habe ich sofort alle meine Rechte verloren. Bei der Betreuung habe ich 2 Stufen. Die erste Betreuungsart, die es gibt und die normale, die immer gemacht wird, ist Betreuung, ist Hilfe. Ich habe jemanden, der macht meinen Krankenhausvertrag, der unterschreibt vielleicht oder hilft mir, die einzelnen Verträge abzuschließen und hilft mir, meine Sachen zu organisieren. Notfalls organisiert er auch einen Einkaufsberater oder Einkaufshelfer. Er ist ein Organisator für alle meine Sachen, die ich nicht mehr regeln kann und bekommt dafür auch Geld vom Staat, wenn ich kein Geld habe, oder er kann aus meinem Vermögen dann das Geld nehmen. Die zweite Stufe, die ist die Stufe der Entmündigung. Das ist der sogenannte Einwilligungsvorbehalt. Es wird eine Betreuung angeordnet mit Einwilligungsvorbehalt. Das heißt, dann bin ich geschäftsunfähig. Dann muss der Betreuer auch meine ganzen Verträge abschließen und entscheidet über alle Ein- und alle Ausgaben.
Bei der Frage nach der Geschäftsfähigkeit will das Betreuungsgericht Lüneburg also prüfen, ob Frau T. entmündigt werden soll. Auch diese Entmündigung fällt heute unter den Begriff Betreuung. Was viele nicht wissen.
Es werden Prospekte verteilt von den Regierungen, von den Ländern, wie Betreuung aussieht. Das sind schöne Bilder von Menschen, die mit alten Menschen spazieren gehen. Das hat mit Betreuung nichts zu tun. Betreuung ist eine reine rechtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten. Das ist letztendlich für mich der Jurist in seiner privaten Notlage für alle Fälle. Hat also nichts mit Spazierengehen zu tun, hat auch nichts mit Besuchen zu tun. Wir hören von Betreuten immer, ich werde ja nie besucht. Das ist normal im Betreuungsrecht. Ein Betreuer sollte natürlich wenigstens einmal im Monat seinen Betreuten sehen, aber er muss es nicht.
Seit 2014 ist Jens Schmitz in Hamburg als rechtlicher Betreuer tätig.
Dankeschön.
Kümmert sich um Menschen, die das selbst nicht mehr können.
Es ist auf jeden Fall so, dass rechtliche Betreuung soziale Arbeit ist. Also das heißt, dass man zusammen mit den Menschen arbeitet, dass man keine Sachverwaltung betreibt, sondern dass man mit den Menschen gemeinsam an seiner Lebensperspektive arbeitet. Das heißt, dass man dort alles, was auf der Umwelt passiert, Verschuldung, Probleme mit dem Vermieter, Verlust der Arbeit, solche Problemlagen mit den Menschen bearbeitet, sodass dort eine Stabilisierung erfolgen kann.
Dann muss man sich natürlich fragen, welche Bereiche umfasst Betreuung. Vom Gericht wird eine Betreuung meistens fast in allen Fällen angeordnet für Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt, wo kann ich wohnen? Das kann der Betreuer letztendlich dann auch entscheiden, wenn der Einwilligungsvorbehalt gegeben ist. Muss ich in ein Heim eingewiesen werden? Und was ganz schlimm ist, was ich in Betreuungsfällen sehr, sehr viel erlebe, ist, dass die Richter auch anordnen Postsperre und Telefonsperre. Das heißt, ich kriege kein Telefon und keine Post mehr. Also schlimmer als im Gefängnis, weil im Gefängnis kriege ich eine Post, die kontrolliert wird, aber ich kriege wenigstens Post. Das ist Betreuungsrecht.
Genau das hat Herr T. in Lüneburg angeregt. Damit würde man in die Freiheitsrechte seiner Mutter eingreifen. Auf seine Anregung muss das Betreuungsgericht aktiv werden, obwohl die Tochter von Frau T. eine notariell beglaubigte Vorsorgevollmacht hat.
Paragraf 1896 BGB, Voraussetzungen. 2. Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können.
Es gibt gesetzliche Regelungen, wonach zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht immer den Vorrang hat. Ja, das steht zwar im Gesetz, aber in der Praxis wird häufig die Vollmacht überhaupt nicht beachtet und man bekommt trotzdem einen gesetzlichen Betreuer, obwohl man den eigentlich nicht will. Oder es gibt viele Fälle, wo Betreuung angeordnet wird, in denen die Betreuung gar nicht erforderlich ist.
Der Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg zur Überprüfung der nötigen Betreuung und der Geschäftsfähigkeit von Frau T. endet mit dem Absatz:
Der Sachverständigen wird eine Frist bis zum 16.06.2016 gesetzt, innerhalb derer sie das von ihr unterschriebene Gutachten zu übermitteln hat.
Das Gutachten ist an sich meistens der erste Schritt. Es wird eine Betreuung bei Gericht angeregt. Der Richter weiß auch zu Recht, weiß nicht, ist es richtig oder falsch. Und dann ordnet er an, dass ein Gutachter denjenigen, der zu betreuen ist, mal untersucht oder mit dem spricht. Auf jeden Fall an sich muss eine Untersuchung stattfinden und ein Gutachten über die Frage der Betreuungsbedürftigkeit gegeben werden. Liegt beispielsweise ein Fall der Demenz vor? Welche Stufe der Demenz? Ist die Demenz schon so stark, dass er unter Geschäftsunfähigkeit leidet? Und das wird immer vom Gericht angeordnet.
Ich bin nicht dement. Ich weiß alles. Rückwärts. Ich kann rückwärts Zahlen sagen, alles auswendig und so weiter. Wo bin ich denn dement?
Am 2. Mai 2016 legt Theresa T. Rechtsmittel gegen den Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg ein. Am gleichen Tag schreibt sie an die Gutachterin, ihre Mutter habe mit der Vorsorgevollmacht alles umfassend geregelt und beantragt, kein Gutachten zu erstellen. Am 17. Mai 2016 erscheint Frau T. mit ihrer Tochter persönlich am Landgericht Lüneburg. Sie hinterlegt Patienten- und Betreuungsverfügung sowie Vorsorgevollmacht.
Dann hat am 31. Mai das Landgericht entschieden, dass der Beschluss zwar aussagt, dass sie untersucht werden soll, aber dass sie nicht verpflichtet war, durch den Beschluss dieser Untersuchung auch Folge zu leisten. So, und dann kam halt diese Gutachterin immer weiter ins Heim, bis sie dann am Sonntagabend um 18 Uhr an den Abendbrottisch im Seniorenheim kam und zu meiner Mutter gesagt hat, sie will sie jetzt begutachten. Und das war meiner Mutter unangenehm. Da hat sie gesagt, wir gehen jetzt mal raus und hat mich angerufen.
Wie ist das Essen vergangen alles? Ich habe dann den Abend gar kein Abendbrot mehr. Ich war so aufgeregt. Das war so ein Schock. Ich sage, warum? Die anderen haben das nicht. Warum habe ich denn das? Was habe ich denn getan?
Meine Mutter hatte mich dann eben angerufen und dann habe ich zu gesagt, wenn Sie meine Mutter nicht in Ruhe lassen, dann mache ich eine einstweilige Anordnung und verklage Sie wegen Nötigung. Wir haben geschrieben, wir haben alles gemacht. Und das interessiert mich nicht. Und gab meiner Mutter das Handy wieder zurück und hat es aber nicht ausgemacht und meine Mutter hatte es auch nicht ausgemacht. Und dann hörte ich nur, wie sie dann zu meiner Mutter sagte, dann können wir jetzt auf ihr Zimmer gehen und die Begutachtung machen. Und da meine Mutter hat sich wahrscheinlich ganz aufgerichtet und hat gesagt, nein, wir gehen nicht auf mein Zimmer und wir machen auch keine Begutachtung.
22.08.2016. Sehr geehrte Richterin, ich sehe keine Chance der Begutachtung. Ich gehe davon aus, dass auch ein anderer Sachverständiger vermutlich nicht mehr Erfolg haben würde, da die Betroffene nicht speziell die Sachverständige ablehnte, sondern die Begutachtung.
Meine Mutter wünscht weder eine Begutachtung noch eine Betreuung. Und es läuft weiter.
Mit Schreiben vom 8.11.2016 lädt das Amtsgericht in der Betreuungssache die Betroffene E.T. und ihre bevollmächtigte Tochter ein, um sie am 23.11. im Amtsgebäude persönlich zur Betreuerbestellung und zur Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung zur Vorbereitung eines Gutachtens anzuhören.
Man sagt ja immer, der Betroffene muss angehört werden. Und angehört heißt für mich ergebnisoffen. Ich gucke den an und führe ein Gespräch. Für mich persönlich wäre das eine Anhörung. Aber wenn da schon steht, sie soll befragt werden zur Betreuerbestellung und zur Einweisung in eine geschlossene Anstalt zur Erstellung eines Gutachtens.
Ist das nicht furchtbar, sowas zu hören? Geschlossene Anstalt, das ist doch schon ein Schock, den man bekommt. Das ist doch unglaublich, dass man das im Alter einem Menschen antun kann. Ich bin doch kein Verbrecher. Warum soll ich denn in eine geschlossene Anstalt da irgendwo gehen? Habe ich jemanden umgebracht oder was? Gott, nein, das kann ich nicht. Also, dass ich im Alter sowas erleben muss, das ist mehr als viel.
Und diese Anhörung, da sind wir nicht hingegangen, haben wir uns auch abgemeldet. Die Anwältin war da und mein Bruder war auch da. Und mein Bruder wurde gefragt, ob er denn die Betreuung machen möchte. Das hat er strikt abgelehnt. Aber macht weiter, schreibt weiter Briefe. Er hat wieder zwei Briefe an das Gericht geschrieben.
Mit Schreiben vom 8.12.2016 kündet das Amtsgericht in der Betreuungssache der betroffenen Frau T. an, ein Richter werde sie am 4.1.2017 jetzt im Seniorenheim anhören. Darauf schreibt Frau T. handschriftlich einen Brief an den Richter.
Ich möchte nicht, dass Sie zu mir ins Heim kommen. Es wäre mir peinlich. Ich will weder eine Begutachtung noch einen Betreuer. Ich habe alles meiner Tochter übergeben.
Am 19.12. antwortet der Amtsrichter Frau T.
Der Termin im Alten- und Pflegeheim bleibt bestehen.
Einen Tag vor der richterlich anberaumten Anhörung im Januar 2017 berät sich Frau T. mit ihrer Tochter.
Du musst dir halt überlegen, willst du mit dem Richter reden oder nicht? Aber ich bin der Meinung, so ein Richter, dem bist du nicht gewachsen. Du hörst schlecht. Und wenn der schnell redet, dann verstehst du verschiedene Sachen vielleicht nicht, obwohl du es sonst intellektuell begreifst. Aber dadurch, dass du es nicht richtig hörst, kein Hörgerät hast.
Ich bin aufgeregt auch noch, nicht? Mein Herz klopft mir dann bis hier und die Angst ist da. Und ich frage mich, warum, weshalb? Die anderen haben Ruhe, bloß ich nicht. Warum? Wenn das da durchkommt, dann bin ich im Heim durch. Ne? Die werden sagen, was hat die denn verbrochen oder was? Dass hier der Richter auftaucht oder die Polizei oder was weiß ich, wer noch. Ja, ich weiß nicht, woran ich bin. Ich weiß es jetzt nicht mehr.
Frau T. erscheint zur zweiten richterlichen Anhörung nicht. Sie hatte kurz vorher einen Zusammenbruch im Pflegeheim und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Anfang April 2017 erscheint der Richter unangemeldet im Alten- und Pflegeheim. Frau T. möchte ihre Tochter beim Gespräch dabei haben. Die Bitte lehnt der Richter mit der Bemerkung ab, er habe den Eindruck, sie sei von ihrer Tochter beeinflusst. Trotz aller Aufregung erwidert Frau T., sie habe durchaus ihre eigene Meinung. Der Richter bleibt nicht lange. 5 Tage später, am 10. April, entscheidet er, dass gegen den freien Willen der Betroffenen keine Betreuung eingerichtet werden kann. Und er erkennt an, dass die Tochter zur Wahrung der Interessen ihrer Mutter geeignet ist. Damit ist die Vorsorgevollmacht wirksam.
In vielen Betreuungsfällen bekommen wir mit, dass Gerichte dazu neigen, wenn zum Beispiel Interessenkonflikte in der Familie vorhanden sind, dann einen externen, in Anführungszeichen neutralen Betreuer zu bestellen. Das ist grundsätzlich richtig, wenn sich die Familie natürlich nicht einigen kann, dass man da eine neutrale Person bestellt.
100 Fälle bringen Betreuer im Jahresdurchschnitt 250.000 Euro. Im Normalfall. Und ich kenne in der Zwischenzeit auch Fälle, wo Betreuer sich an verschiedenen Orten anmelden, um die Masse der Betreuung zusammenzukriegen. Es findet ja nicht mal eine Kontrolle statt, wie viele Betreuungsfälle jeder einzelne Betreuer hat.
Aktuell betreue ich 67 Klienten. Es gibt feste Sätze. Man kann sagen, das Ganze setzt sich in einer Mischkalkulation zusammen. Sie bekommen für Menschen, die im Heim leben, weniger Stunden als für einen Menschen, der eine eigene Wohnung hat. Es ist so, dass man am Ende sagen kann, man hat Mittel von 3,2 Stunden pro Klient im Monat. 3,2 mal 44 Euro. Das ist das, was im Monat bei rumkommt pro Klient. Perspektivisch wäre es gut, wenn pro Klient im Monat 5 Stunden zur Verfügung stände. Das wäre ein Maß, wo man sagen könnte, ja, man könnte in Form von dieser Pauschale wirklich auch die Qualität der Betreuungsarbeit sichern.
Das ist das Problem des Betreuungsrechts. Ist natürlich auch die mangelnde Ausbildung der Betreuer. Ein Würstchenbudenbesitzer muss 10 Genehmigungen haben. Der Betreuer kann über das Leben, über alle Bereiche entscheiden und hat keine Ausbildung. Stell dir mal vor, ein Betreuer, das machen ja sehr viele Anwälte, leider Gottes, ein Anwalt übernimmt eine Betreuung und der entscheidet dann über eine schwerwiegende Operation, wie ich es vor kurzem erlebt habe, am Telefon. Also das halte ich für völlig absurd.
Dr. Bernd Rüdiger Sonnen ist an der Universität in Hamburg Professor für Strafrecht und ehrenamtlich für Transparency Deutschland tätig.
Die Idee war ursprünglich gar nicht, dass Betreuungen in erster Linie von Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuern wahrgenommen werden, sondern man wollte aktivieren Ehrenamtliche Auch die müssen ja eine Qualifikation haben. Das heißt, denen muss ich auch anbieten können, eine fachliche Begleitung, eine fachliche Grundausbildung und Ähnliches. Und insbesondere wollte man ja die Angehörigen auch einbinden, einbeziehen, auch in die gemeinsame Verantwortung. Und da gibt's nach wie vor viele Konfliktpunkte. Angehörige fühlen sich häufig durch Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer an den Rand gedrängt. Und manchmal fühlen sie sich selbst dann entmündig.
Eine große Problematik im Betreuungsrecht liegt zudem in der Situation der Angehörigen. Ehepartner, Kinder, Eltern, die Brüder und Schwestern werden nicht selbstverständlich zu Betreuern.
Ein Feature von Egon Koch. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2017.
ARD Radio Festival. Nachrichten.
Es ist 23 Uhr. Es ist 23.04 Uhr.
Matthias Brandt im Gespräch mit Lydia Lange.
Im September vergangenen Jahres, Matthias Brandt, haben Sie ein vielbeachtetes literarisches Debüt herausgebracht, Raumpatrouille. Darin erzählen Sie die Geschichten einer Kindheit Ende der 60er Jahre. Einerseits untypische Geschichten, weil sich diese Kindheit in einem prominenten Haushalt abspielte. Ihre Eltern waren Ruth und Willy Brandt. Es kommt auch ein alter Nachbar vor, mit dem der Junge heiße Schokolade trinkt, Herr Lübcke. Und es gibt einen Arbeitskollegen des Vaters, Herr Wehner. Andererseits sind es typische Geschichten, denn abwesende Väter waren zu dieser Zeit eigentlich der Normalfall.
Mir war es eigentlich wichtiger zu erzählen über kindliche Wahrnehmung. Mir ging es nicht so sehr um ein autobiografisches Projekt, um nicht zu sagen, überhaupt nicht. Nur wenn man über kindliche Wahrnehmung erzählt, dann geht man zwangsläufig von sich selber aus. Das geht ja, glaube ich, gar nicht anders. Sonst würde es so blutleer sein. Und aber wie gesagt, es war jetzt nicht meine Absicht, da irgendeine. Also ich glaube, der Voyeurismus, den es da hier und da gab, der wird im Grunde nicht bedient.
Der wird nicht bedient im Buch, stimmt. Ist es eine glückliche Kindheit, die Sie da beschreiben? Das wird ja sehr unterschiedlich wahrgenommen von den Lesern und Leserinnen, habe ich gemerkt. Manche sagen, wie furchtbar traurig. Und andere sagen, nee, eigentlich wieso denn? War das eine glückliche Kindheit?
Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob man so eine eindeutige Wertung treffen kann. Ja, aber wenn ich es jetzt so mit einem Wort sagen sollte, war sie sicher viel öfter glücklich als unglücklich. Aber man ist ja als Kind auch manchmal wahnsinnig unglücklich. Ja, und das war übrigens auch ein Teil dessen, was mich daran nochmal interessierte, dass diese absoluten Gefühle, die man so hat als Kind, die sind ja immer so total. Und das ist übrigens auch für einen Schauspieler sehr interessant. Ich musste mich zu dieser Zeit nicht vorarbeiten, sondern ich habe so eine emotionale Verbindung dazu eigentlich immer sehr stark gehalten, weil ich daraus für die schauspielerische Arbeit so einen enormen Nutzen ziehen konnte. Ich fand interessant, ist mir nochmal klar geworden in dem Zusammenhang, dass man in der Zeit, also es behandelt ja einen Zeitraum ungefähr zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr dieses Jungen, der schien mir besonders interessant zu sein, weil so wesentliche emotionale Prägungen, glaube ich, liegen in dieser Zeit. Und es war nochmal spannend zu sehen, dass das ja auch eine Zeit ist, wo man viel stärker nacheinander empfindet, als parallel empfindet. Vielleicht ist das ein Teil des Erwachsenwerdens, dass sich die Emotionen so viel stärker anfangen zu überlagern. Als Kind ist das ja noch anders. Da hatte ich das Gefühl, die verschiedenen emotionalen Zustände viel stärker abgetrennt voneinander. Und deshalb steht man vor diesem verblüffenden Phänomen, dass sie so schnell umschlagen. Ja? Aus tiefer Trauer, dann passiert irgendwas.
Wird Wut oder Glück.
Mhm. Ja? Mhm. Und nee, insofern war das für mich sehr, sehr interessant, mich da in der Form nochmal reinzubegeben, muss ich sagen.
Was öfter vorkommt, ist, dass Sie sagen, es schüttelt Sie eine große Wut, es überkommt Sie zwischendurch eine große Wut. Mhm. mit der sie auch ganz schwer umgehen können. Oder dann rennen sie weg und handeln das mit sich alleine ab. Oder der Junge handelt das mit sich alleine ab. Diese Wut, woraus speist die sich? Was verursacht die?
Na, die ist ja erstmal auf jeden Fall da. Die ist ja auch ohne Grund da. Und das ist ja auch nichts, was ein Kind analysiert sich ja nicht selbst. Ja.
Die wird schon einen Grund haben, denke ich, aber das analysiert nicht das Kind.
Nö, das ist wie so ein Naturphänomen. Ja. Und habe ich aber auch, also ich glaube, damit war ich nicht allein. Die war immer abzuarbeiten durch körperliche Anstrengung. Also ich bin so lange mit dem Fahrrad durch die Gegend gerast oder gerannt.
Mit dem Bonanza-Rad.
Ja, bis die irgendwann weg war. Aber die war sehr, das hat mich schon richtig geschüttelt, ja.
Der erste Satz Ihres Buches, der besteht nur aus zwei Wörtern, nämlich keiner da. Wie sehen Sie das Alleinsein?
Für mich ist das immer ein angenehmer Zustand gewesen. Mir ging es auch darum, bei der Schilderung dieses Lebens doch immer darauf abzuheben, dass das zwei Dinge sind, die nicht unmittelbar miteinander verbunden sind, Alleinsein und Einsamkeit. Ja? Ich finde, das wird ein bisschen oft gleichgesetzt.
Der einsame Junge.
Ja, ja, gut. Aber das ist ja nicht das Gleiche. Ich musste immer viel allein sein und muss es bis heute. Und ich brauchte immer, auch damit hat der Titel des Buchs zu tun, ich brauchte immer viel Raum. Ja. Und
Raumpatrouille ist der Titel
des
Forschungsraums.
Und auch Raum im Sinne von Zeit für mich. Unbeeinflusster Zeit. Ich bin ja eigentlich doch sehr frei aufgewachsen. Waren alles sehr freie Geister. In der Beziehung meine ich, dass da bei uns sehr frei denkende, eigenständige Menschen, wo aber eben jeder auch sehr stark seins gemacht hat.
Sie haben auch an irgendeiner Stelle mal gesagt, dass diese 70er Jahre für Sie auch deswegen besonders waren, weil es da sehr große Freiräume gab. Sie sagten zwar jetzt gerade in Ihrer Familie gab es die Freiräume, aber grundsätzlich oder die Möglichkeit, allein zu sein, die Möglichkeit, weg zu sein, was Eigenes zu machen, ohne dass da jemand hinterherlief. Das sagen Sie, ist ein Kennzeichen der 70er Jahre.
Naja. Also es gibt natürlich viele Kennzeichen dieser Zeit und ich meine das jetzt gar nicht in so, überhaupt nicht, in so nostalgisch-geschmacklichem Sinne. Ja, das finde ich eher lustig, daran zu denken. Und es ist nun mal eine Zeit, in die ich da rein verpflanzt wurde. Ich konnte es mir ja nicht aussuchen. Aber dadurch bin ich ja eh mit der verbunden. Aber es war natürlich einerseits atmosphärisch, wenn man das von heute aus betrachtet, natürlich total eine Zeit der Befreiung in vielerlei Hinsicht. Und andererseits war es aber auch so, und ich glaube, das ist das, was mir in dem Zusammenhang oder was ich meinte mit diesen freien Flächen, freien Räumen, das war noch vor dem Einsetzen der Selbstoptimierung, ja. Also das setzte ja irgendwann so Anfang, Mitte der 80er, glaube ich, ein, dass die Leute auf den irrsinnigen Gedanken gekommen sind, man könne alles, vor allem sich selber, ständig auch noch effizienter und noch besser ausnutzen. Bei mir sind das jetzt die 70er, das will ich damit sagen. Für andere Leute sind es, weiß ich nicht, ist es früher. Das war da eben noch nicht so. Ich habe das Gefühl, das war eine Zeit, wo man, wenn man da aufgewachsen ist, einfach mehr in Ruhe gelassen wurde, als das bei entsprechend jungen Menschen heute so der Fall ist, es sei denn, sie erkämpfen sich das sehr vehement. Und das habe ich als wahnsinnig positiv in Erinnerung, dass es so viel Zeit und Raum gab, die nicht vorgegeben waren und die einerseits von mir selbst auszufüllen waren oder eben nicht auszufüllen waren. Ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt als Langeweile beschreiben sollte oder ob das einfach Punkte sind, von denen ich der Meinung bin, dass ein Mensch die auch braucht. Ja? Dass er einfach mal die Möglichkeit hat, sich hinzusetzen und zu warten, wie es jetzt weitergeht. Was es ja meistens oder zwangsläufig ja auf irgendeine Art immer tut, aber dass das nicht sozusagen auch schon wieder im Sinne dieser Optimierung, dass mir da nicht gleich schon immer zig Hinweise und Tipps und Systeme vorgegeben werden, damit ja kein Vakuum entsteht. Und das finde ich so ein irres Charakteristikum unserer Zeit, jetzt gerade, dass dieses im Grunde sich alles darum dreht, habe ich das Gefühl, dieses Vakuum, dieses jetzt, dass mal etwas nicht weitergeht, zu verhindern. Das scheint die allergrößte Angst von den ja sowieso nicht wenigen Ängsten, von denen wir umgeben sind, zu sein. Und dazu ist diese Zeit, die ich dort schildere, dann doch schon ein großer Kontrast. Also als Kind das Gefühl zu haben, ich bin jetzt mal ein paar Stunden weg und das ist dann auch so. Ja, da wird jetzt keiner hysterisch oder ich muss das irgendwie rechtfertigen, sondern das liegt gewissermaßen in der Natur der Sache.
Dass ich einfach nicht erreichbar bin.
Das ist unheimlich wertvoll für einen Menschen, glaube ich. Und dieses, weiß ich nicht, das heutzutage müssen die ja ständig, wenn sie sich nicht selber melden, damit rechnen, irgendwie geortet zu werden.
Ja, klar.
Und
ich will doch wissen, wo mein Kind ist.
Ja. Naja, das ist aber, im Grunde tut man Menschen damit natürlich was Schlimmes an. Ich glaube, dass wir ein gestörtes Verhältnis haben zum Scheitern, weil es ja so ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist. Ich glaube, dass ich alles Wesentliche im Leben eigentlich dadurch gelernt habe, dass ich vorher gescheitert bin mit irgendwas. Es waren immer eigentlich die Wendepunkte und die markanten Punkte meines Lebens. Die wurden nicht durch Gelingen, sondern durch Scheitern initiiert. Und ich habe dann doch irgendwann sehr stark das für mich als Motor auch begriffen. Und gemerkt, dass es meiner Arbeit sehr gut getan hat, dieses Scheitern nicht ausklammern zu wollen oder meine Arbeit nicht darauf auszurichten, Scheitern zu vermeiden, sondern das irgendwie mit reinzunehmen als produktiven Vorgang, der es ja ist oder zumindest sein kann.
Das war das Gespräch im ARD-Radiofestival. Heute der Schauspieler und Autor Matthias Brandt, der Sohn von Willy Brandt, befragt von Lydia Lange.